Es muss, glaube ich, klar werden, dass kein Berater Professor allwissend ist und für jedes Problem die Lösung einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Falls so ein Irrtum in einer Schule vorliegen sollte, dann müsste man das frühzeitig im Prozess aufklären.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Sabine David-Glissmann. Hallo Sabine, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Ivo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für deine Einladung.
Sabine, du bist vom Hintergrund Diplompädagogin, verfügst über langjährige Führungserfahrung und kennst dich mit kollegialer Beratung und Supervision aus. Du hast Weiterbildungen in Schulmanagement und Qualitätsentwicklung absolviert und bist spezialisiert auf Beratung und Coaching von Teams und Einzelpersonen in Schulen und Bildungsorganisationen. Sabine, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, gerne. Ich bin Schulleiterin gewesen. Mittlerweile bin ich schon in der Freistellungsphase der Altersteilzeit angekommen. Und das gibt mir die Möglichkeit, meine Expertise als Beraterin für Menschen aus dem pädagogischen Bereich, besonders natürlich für schulische Führungskräfte, anzubieten. Ich bin ja jahrelang auch Lehrerin gewesen in Grundschule und in weiterführenden Schulen und war insgesamt 20 Jahre als Schulleiterin tätig. Ich habe auch Fortbildungen angeboten im Land Schleswig-Holstein für das IQSH. Ich habe Lehrkräfte ausgebildet. Ich habe im Schulamt mitgearbeitet und dort schulaufsichtliche Aufgaben übernommen und noch vieles mehr. Ja, meine Arbeit an mir selbst und die eigene Weiterbildung waren mir immer sehr wichtig. Deswegen habe ich auch noch dieses Diplompädagogikstudium angehängt und ein Studium zum Master Schulmanagement und Qualitätsentwicklung abgeschlossen. Das war damals der erste Durchgang dieses Studiengangs in Kiel. Und dann kamen noch Weiterbildungen dazu in individualpsychologischer Beratung und als pädagogisch-psychologische Beraterin.
Sabine, du hast einen breiten und interessanten Erfahrungsschatz, den du mitbringst, und auf deinem LinkedIn-Profil lese ich: Menschen in Schulen und anderen pädagogischen Teams stärken. Aus unserem Vorgespräch weiß ich auch, dir ist das Thema Bildung, auch heute, wo du in der Altersteilzeit angekommen bist, ein wichtiges Anliegen. Magst du uns erzählen, wie du deinen heutigen Beitrag zum Gelingen von Bildung einschätzt und wie du dich engagierst?
Ja, ich denke, ich kann noch viel einbringen, weil ich ja einen wirklich großen Erfahrungsschatz habe und sehr viel zum Thema gearbeitet habe. Zurzeit habe ich mich entschlossen, im Arbeitskreis für Bildung einer Partei bei mir im Heimatkreis auch mitzuarbeiten. Dort ist es mir natürlich jetzt möglich, auch im politischen Rahmen nochmal Themen und Beschlüsse anzuschieben. Das ist ein mühseliges Geschäft, aber ich finde, dass es das wert ist, weil in Schule muss ich einfach viel bewegen. Außerdem poste ich ja zu unterschiedlichen Aspekten von Schule, Bildung und pädagogisch-psychologischer Beratung recht regelmäßig auch auf LinkedIn. Meine Hoffnung ist, dass damit Leser und Leserinnen inspiriert werden und in ihrer eigenen Handlungsfähigkeit auch gestärkt werden. Als Beraterin kann man mich dort auch buchen und bis vor kurzem konnte man auch direkt über das IQSH mich als Schulentwicklungsberaterin anfragen. Das ist auch weiterhin möglich. Man müsste mich aber jetzt privat kontaktieren.
Wir werden am Schluss auf jeden Fall diese Verbindungsmöglichkeiten hier im Podcast aufführen und natürlich auch in den Shownotes abbilden. Du hast LinkedIn erwähnt. Mir sind dort deine interessanten, nuancierten und auch fachkundigen Kommentare zu Bildungsthemen aufgefallen. Und später bin ich auf dich zugekommen und habe dich angefragt, ob du als Mitglied in die Fachgruppe Ausbilder, Schulleitende, Personalentwickler kommen möchtest.
Mich interessiert von dir zu hören, was genau ist deine Erfahrung mit Schulentwicklungsberatung? Hilft so eine Beratung den Schulen tatsächlich, die Qualität des schulischen Angebots zu steigern und letztlich auch die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler zu verbessern?
Ivo, davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich habe ja schon sehr viel in Schulen gearbeitet und ich habe immer gesehen, dass das Effekte hat. Natürlich hängt der Erfolg von Schule an sehr vielen Faktoren. Und ob Bildung für alle gelingt, das ist nicht von einer Schulentwicklungsberatung alleine abhängig. Da gehören viele andere Punkte noch dazu. Aber als Schulentwicklungsberaterin kann ich natürlich in einer Schule Aspekte einbringen, die nur mit dem Blick von außen richtig ankommen. Also wenn eine unabhängige Person, die dann in die Schule geht, sieht, was in dieser Schule vielleicht für spezielle Entwicklungsbereiche angeschaut werden sollten, wenn es ein gutes Feedback gibt für die Arbeit oder die Schule sich auch einen Input zu bestimmten Fortbildungsthemen holen möchte, dann kann das sehr viel bringen. Ganz generell kann es natürlich auch notwendig sein, sich nochmal wieder die gemeinsamen Zielsetzungen und Arbeitsschwerpunkte einer Schule anzuschauen, sich auch diesen gemeinsamen Zielsetzungen wieder neu zu verschreiben, zum Beispiel gerade, wenn es viel Wechsel im Personal gegeben hat. Manchmal ist es auch so, dass Schulen tatsächlich ein komplett neues Image brauchen, weil sonst die Schüler wegbleiben. Ich denke, dir ist auch klar, dass viele Schulen mit ihrer Schülerzahl erleben, dass Menschen mit den Füßen abstimmen, wenn das Bild der Schule in der Öffentlichkeit einfach nicht mehr gut ist. Also das Spektrum für Schulentwicklungsberatung ist wirklich weit gefasst.
Das ist interessant. Du sprichst dieses Image, dieses Bild draußen von der Schule an. Weißt du, hier in der Podcast-Reihe Education Minds war ja kürzlich Angela Jeta aus der Schweiz auf Besuch, die eine Art Schulfluencerin ist und hier einige Berühmtheit hat. Und Angela arbeitet zum Thema Employer Branding. Und in unserem Podcast-Gespräch stellte ich hier die kritische Frage, wo stehen die Schulen aktuell beim Thema Image und welche Möglichkeiten bieten sich eigene Stärken und Pluspunkte in der Kommunikation mit potenziellen Mitarbeitenden nach außen zu tragen? Meine Frage an dich. Wie siehst du das? Wie läuft bei dir so ein Beratungsprozess, wenn eben Fragen zum Image oder zur Zielsetzung oder zu Arbeitsschwerpunkten auftauchen?
Also der Prozess hat ein paar Eckpunkte, die immer gleich sind. Ich finde ganz wichtig, dass es ein Vorgespräch mit der Schulleitung gibt oder noch besser, wenn es in der Schule schon eine Steuergruppe gibt, die im Haus den Entwicklungsprozess anstoßen und lenken wird. Das ist für mich immer der Startpunkt. Die Schulentwicklungsberaterin muss ganz genau wie eine individualpsychologische Beraterin oder wie ein Coach eine Auftragsklärung vornehmen. Natürlich ist es wichtig, in einer Schule auch die harten Fakten anzuschauen. Zum Beispiel, wie haben sich denn die Schülerzahlen überhaupt entwickelt? Wie sind die Ergebnisse bei den Schülerleistungen? Welche Tendenz zeigen Ergebnisse bei den großen Schulleistungsstudien, wenn man sich also bei uns dann zum Beispiel PISA anschaut und eine Schule hat dort teilgenommen, dann muss man dahin auch gucken. Das sind ja harte Fakten. Aber auch, wie ist die Personalsituation? Gelingt es der Schule, Lehrkräfte zu gewinnen? Oder schauen wir auf die regionalen und kommunalen Besonderheiten, die beachtet werden müssen. Unter welchen Bedingungen arbeitet die Schule am Ort? Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass Schüler und Schülerinnen dieser Schule ihren Möglichkeiten entsprechend gut gefördert und auch zu Top-Leistung herausgefordert werden. Und dass Lehrkräfte und Schulleitung gemeinsam für genau dieses Ziel ihre Qualifikation und ihre Expertise einsetzen. Und ich denke, das muss auch die Zielsetzung für die Schulentwicklungsberatung sein. Um die Schülerinnen und Schüler geht es in letzter Konsequenz immer. Verschiedene Stellschrauben der Schulentwicklung können natürlich angeschaut werden. Die Organisation, das Personal, fachliche Qualität des Unterrichts, das ist auch möglich, dazu, mit Schulentwicklungsberatern zu arbeiten. Das ist dann aber ein umfänglicherer Prozess. Das kann natürlich nicht eine Schulentwicklungsberaterin alleine leisten. Und andere äußere Bedingungen.
Das ist ganz toll, wie du das hier fein differenziert und aussagekräftig darlegst, so einen Schulentwicklungsprozess und worauf es wirklich drauf ankommt. Ich will dir hier auch eine kritische Frage zuspielen, Sabine, weil da draußen gibt's ja inzwischen eine stetig wachsende Zahl von Beraterinnen und Beratern, die versprechen, sie wissen ganz genau, welche Stellhebel die richtigen sind und wie eingefahrene oder blockierte Situationen gelockert oder gar ganze Abteilungen umgepolt und neu aufgestellt werden können. Wie erlebst du das? Hast du bei deiner Beratungsarbeit einen Zauberstab mit dabei? Oder hast du Zugang zu einer neuen, außergewöhnlichen KI, die dir alle kniffligen Fragen beantwortet? Wie gehst du vor?
Ja, das ist drollig gefragt. Also den Zauberstab, den habe ich leider noch nicht erfinden können und eine KI hat mir dabei auch noch nicht geholfen. Es geht für mich in erster Linie wirklich darum, mit welcher Haltung kommt ein Berater an die Schule. Es muss, glaube ich, klar werden, dass kein Berater Professor allwissend ist und für jedes Problem die Lösung einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Falls so ein Irrtum in einer Schule vorliegen sollte, dann müsste man das frühzeitig im Prozess aufklären. Der Schlüssel für besondere Herausforderungen an einer Schule liegt eigentlich immer in der Schule selbst und kann dort nur durch die aktive Arbeit aller Beteiligten gefunden werden. Ich denke schon, dass Schulentwicklungsberater mit dem besonderen Erfahrungshintergrund, auch verschiedene Schulen schon gesehen zu haben, auch mit Input zur Seite stehen können oder auch wissen, welche Fachleute sollte man vielleicht zu bestimmten Bereichen noch dazu holen. Aber wie gesagt, ein Zaubermittel, um Schule jetzt perfekt zu machen, gibt es natürlich nicht.
Du erwähnst hier nochmal die Bedeutung von einem externen Blick. In der Schweiz haben wir so den Begriff Narrenfreiheit. Wir sagen, wer von außen kommt, kann ein bisschen direkter auf Stolpersteine hinweisen oder auf Blockaden deuten. Und ich spüre auch aus deiner Argumentation, wie wichtig dir der aktive Einbezug der Beteiligten ist. Du willst mit deiner Beratungsarbeit die Betroffenen zu Beteiligten machen, um mit ihnen eine Art Wandlungsprozess anzustoßen. Ist das richtig?
Ja, das hast du ganz richtig erfasst. Diejenigen, die in einer Schule arbeiten, die müssen ja mit den Veränderungen wirklich konform gehen. Die müssen sich darauf verständigen. Die müssen wissen, wenn wir diese und diese Maßnahme umsetzen, dann machen wir das, um unsere Schule so zu gestalten, wie wir das auch gut verantworten können. Also das Ziel in den Blick zu nehmen und das gemeinsam zu tun, das ist immer ein ganz wichtiger Startpunkt. Ich finde aber auch, dass es wichtig ist, dass ein Schulentwicklungsberater versucht, auch tiefere Schichten aufzudecken, wenn irgendwo Problemlagen da sind. Und das kann manchmal so sein, dass in einem ganzen Kollegium blinde Flecken herrschen. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ein Beispiel gebe ich, worüber ich auch schon mal gepostet habe. Du kommst als Fremder in eine Schule und siehst die Atmosphäre. Und du kannst als Außenstehender sagen, ja, hier ist es angenehm für Lernende oder hier ist ein ganz furchtbarer Ort, weil es dreckig ist, schmutzig, unaufgeräumt, unendlich laut. Das sind Dinge, die man natürlich von außen einfach mal aufdecken kann und auch anstoßen kann. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die in der Schule arbeiten, den Prozess aus der Hand geben. Aber sie sollten sich darauf einlassen, wenn eine Schulentwicklungsberatung im Haus ist, dass man kritisch und konstruktiv miteinander spricht, dass also die Gesprächshaltung aller Beteiligten offen bleibt, um Schulentwicklungsprozesse anzustoßen, aufzubauen und auch gemeinsam zu evaluieren, was bringen uns unsere Arbeitsvorhaben. Und was ich ganz wichtig finde, Schule besteht ja nicht nur aus den Lehrkräften, Es müssen bei wichtigen Maßnahmen und Arbeitsvorhaben immer auch Schüler- und Elternvertreter irgendwann ins Boot geholt werden. Ich bin schon der Auffassung, Lehrkräfte und Schulleitung sind da an dieser Stelle die Vordenker, aber Eltern und Schüler müssen ins Boot.
Du entwirfst hier eine inklusive Perspektive, einen Transformationsprozess, bei dem eben auch die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern einbezogen werden. Sabine, lass uns einen Moment über Herausforderungen und Stolpersteine sprechen. Was wäre aus deiner Sicht hinderlich in einem Schulentwicklungsprozess?
Also wenn die eigentlich Beteiligten zum Beispiel nur einen Impuls von außen zur Veränderung gesetzt bekommen, dann kann man, glaube ich, Schulentwicklungsprozesse schwer anstoßen und ins Laufen bringen. Wenn zum Beispiel ein Schulrat anordnet, dass man das machen muss, selbst wenn er aus seiner Perspektive zurecht sieht, dass in der betreffenden Schule objektiv ein Veränderungsbedarf besteht. Ich finde es ganz wichtig, dass die Schulentwicklungsberaterin das Geschick mitbringt, zunächst die in jeder Schule vorhandenen Stärken herauszuarbeiten, mit dem Kollegium gemeinsam festzuhalten, was sind die Punkte, die wir auf gar keinen Fall ändern wollen, weil sie gut laufen. Das ist dieser Teil der stärkenden Selbstvergewisserung, die oftmals die Vertrauensbasis schafft, die man braucht, um dann auch kritische Punkte ins Spiel zu bringen. Und an harten Fakten, wie zum Beispiel extrem sinkender Schülerzahl oder einer besonders hohen Zahl von verfehlten Abschlüssen, daran kommt ja sowieso keiner vorbei. Aber gemeinsam erstmal drauf schauen, wie man die Stärken einer Schule erhalten und ausbauen kann, um dann die Schwächen zu verändern. Das wäre für mich ganz wichtig. Hinderlich könnte es auch sein, wenn eine Schulleitung meint, also Schulentwicklung im Alleingang betreiben zu können. Ich nehme jetzt mal einen jungen Schulleiter, der sich beispielsweise schnelle Schritte im Bereich der Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat. Wahrscheinlich kann er die Ziele nicht erreichen, wenn er sein Kollegium und auch den Schulträger nicht mitnimmt. Da sind dann moderierende Kompetenzen der Schulentwicklungsberaterin gefragt.
Ich habe dich so verstanden, Sabine. Erfolgreiche Schulentwicklung ist ein Gemeinschaftswerk. Und es braucht unterschiedliche Fähigkeiten von einer Schulberaterin, sei es, dass sie kritische Punkte anspricht, sei es, dass sie hilft, Ressourcen und Stärken in dieser Schule herauszuarbeiten. Und insgesamt braucht so ein Entwicklungsprozess einen weiten Blick und genügend Zeit. Kannst du uns mehr darüber erzählen oder ein praktisches Beispiel vorstellen, wie du eine Schule in einer herausfordernden Lage beraten würdest?
Ja, ich denke, bei der Kontaktaufnahme ist es wichtig, dass die Schulleitung eine Chance bekommt, ihre ganz persönliche Sicht auf die Lage der Schule darzustellen. Ich könnte dann dieses Gespräch auch dazu benutzen, bestimmte Daten abzufragen, die für mich wichtig sind, also in die Analyse zu gehen. Und wenn das noch nicht vorhanden ist, dann würde ich auch gegebenenfalls Aufträge geben, dass bestimmte Daten ermittelt werden. Dann würde ich darum bitten, dass aus dem Kollegium heraus Menschen gefunden werden, die im Beratungsprozess eine besondere Verantwortung übernehmen. Ich finde es wichtig, dass Kollegen der Schule notwendige Kollegiumsinfos aufbereiten, die Lehrerkonferenzen thematisch strukturieren. Also wenn Schulentwicklung sozusagen zum gemeinsamen Mittelpunkt gemacht werden soll, dann müssen Kollegen der Schule das organisatorisch in die Hand nehmen. Mit mir müsste man zum Beispiel dann eine Zeitplanung grob festlegen. Mit ein oder zwei Besuchen ist ein Schulentwicklungsprozess ja in der Regel nicht getan. Ich bin der Meinung, dass eine Schule zwischen Beratungsterminen und Schulentwicklungstagen auch Zeit haben muss, die beschlossenen Maßnahmen in Ruhe umzusetzen, in der Praxis zu beobachten, ob sich überhaupt die angestrebten Veränderungen feststellen lassen. Und natürlich endet jede Beratungssitzung oder jeder Schulentwicklungstag mit konkreten Verabredungen. Wer, zum Beispiel welches Gremium, was genau bis wann zu erledigen hat. Also diese Maßnahmen müssen für eine spätere gemeinsame Evaluation natürlich mitgekoppelt werden. Gut eignen sich ja Tools, mithilfe derer man auf einen Blick erfassen kann, was gerade von wem bearbeitet wird und wie der Stand der Vorhaben ist. Also du benutzt ja zum Beispiel in deinen Arbeitsgruppen auch solche Padlets zum Beispiel, wo man also den Stand der Arbeit festhalten kann. Das eignet sich ja für Schulen auch wunderbar, wenn das auch digital kommuniziert wird. Aber man kann sowas natürlich auch im Lehrerzimmer aushängen und auch sagen, so Arbeitsgruppe, so wie noch, arbeitet gerade an diesem Thema. Wer kommt noch dazu? Zeitpunkt Mittwoch 13 bis 14 Uhr. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Da kann eine Schule auch eigene Wege gehen. Ich finde es ganz wichtig, dass wirklich bestimmte Themen Arbeitsgruppen zugeordnet werden, die auch eine Verantwortung übernehmen. Und wenn man von der Schulentwicklungsberatung noch einen Input braucht, dann ist es wichtig, den auch abzufordern.
Du zeichnest hier eine idealtypische Vorgehensweise auf. Und mich würde jetzt interessieren, wenn es aber wirklich Herausforderungen gibt, wenn Stolpersteine auftauchen, wie gehst du konkret vor? Was hat sich bewährt, diese Situationen anzusprechen?
Also in der vorbereitenden Phase ist es schon ganz wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass Schwierigkeiten im Prozess auch mit der Beratungsperson immer offen angesprochen werden sollten. Dass man auch darüber spricht, zum Beispiel, und das zwischendurch kann man es auch immer wieder abfragen, arbeiten wir im richtigen Tempo? Nehmen wir noch alle wichtigen Menschen mit? Das würde ich im Wesentlichen immer mit einer Steuergruppe besprechen. Aber wenn es im ganzen Kollegium zu Unruhe führt, dann kann es auch nötig sein, dass man eine Lehrerkonferenz dazu einberuft. Also ich rede jetzt natürlich von Schulen, in denen Lehrerkonferenzen noch überschaubare, arbeitsfähige Gruppen sind. Also wenn ich mit einer großen Berufsschule zusammenarbeiten sollte, wo 150 Menschen mit Schülern arbeiten, dann ist das natürlich kein Weg, sondern da muss man wirklich eine Steuergruppe haben oder eben mit dem Schulleitungsteam arbeiten. Je größer eine Schule ist, umso mehr werden einzelne zuständige Gremien dafür verantwortlich sein, die geplanten und umgesetzten Maßnahmen auch für sich zu evaluieren. Ich finde ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass die Schulentwicklungsberatung natürlich nicht entscheidet, was ist für diese Schule richtig oder falsch. Also wenn ich persönlich mich inhaltlich einbringe und mitdiskutieren möchte, weil ich eine Idee habe, was in bestimmten Schritten auch hilfreich sein kann, dann würde ich tatsächlich immer sagen, und jetzt trete ich aus meiner Beratungsrolle mal raus und ich gebe mal folgende Ideen mit in die Diskussion. Also ich finde, das ist dann ein Rollenwechsel.
Das heißt, es braucht eine saubere, klare Abgrenzung oder Definition, aus welcher Rolle heraus du aktuell gerade argumentierst.
Genau.
Und hier würde mich von dir interessieren zu hören, du bist ja als Beraterin sehr oft alleine unterwegs, aber ich kann mir vorstellen, manchmal gibt es auch ein Netzwerk von Fachkollegen, auf das du dich abstützen kannst. Wie sieht das bei dir aus?
Also tatsächlich kenne ich natürlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Schulentwicklungsberatung arbeiten. Andere Schulleiterinnen, die ich auch als Experten mit heranziehen könnte. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Also in einer Perspektivschule in Schleswig-Holstein, das ist dort das beschönigende Wort für Schulen in besonders herausfordernden Lagen, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es für das Kollegium sehr gut wäre, wenn sie sich im Konzept der gewaltfreien Kommunikation fortbilden lassen würden. Ich habe das angeregt, weil ich dachte, das könnte die Schule wirklich weiterbringen, habe aber auch gesagt, das ist jetzt eine Anregung von mir, aber die Fortbildung dazu, die würde ich nicht selbst durchführen, sondern da würde ich eine ausgewiesene externe Expertin versuchen einzuladen.
Kannten diese Leute von der Schule das Konzept oder war denen das neu?
Nee, es gab tatsächlich einige Kolleginnen, die das kannten. Anderen war es komplett neu. Und die Kolleginnen, die das kannten, haben sich natürlich auch bewährt als Verstärker und Botschafter für diese Umsetzung und haben gesagt, ja, das wäre toll. Das wäre genau das, was wir hier im Kollegium brauchen könnten. Tatsächlich habe ich dann im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses auch so eine Fortbildung für die Kollegen organisiert. Also das Organisieren war bei mir, das eigentliche Fortbilden nicht. Das lag bei der Expertin. Aber ich habe auch teilgenommen, weil das Ganze natürlich einfließen sollte in das Gesamtkonzept der Schule. Und da bin ich dann natürlich auch wieder mit im Boot und schaue, wie passt es? Was machen wir mit diesen neuen Erkenntnissen, die wir aus der Fortbildung gewinnen konnten?
Und wie müssen wir uns das vorstellen, Sabine? Ist so ein Schulentwicklungsprozess irgendetwas, das beginnt und dann endet es auch wieder an einem klaren Zeitpunkt? Wie siehst du das?
Also Schulentwicklungsprozesse sind so spiralförmige Bewegungen, aber man kann immer auf bestimmte Phasen festhalten, wo man sagt, so jetzt beenden wir erstmal den Prozess, um in Ruhe zu evaluieren, welche durchgeführten Maßnahmen haben zu den Veränderungen geführt, die wir angestrebt haben. Und Phasen von größeren Veränderungen brauchen ja auch immer wieder Phasen von Konsolidierung. Also ein Kollegium einer Schule und auch andere Beteiligte, zum Beispiel auch der Schulträger, brauchen zwischendurch so Phasen der Besinnung, um sich auch wieder selbst zu vergewissern. Was haben wir eigentlich gemeinsam erreicht? Was haben wir geschafft? Sind wir damit zufrieden? Haben wir die gewünschten Effekte schon erzielt? Und dann darf man auch sich auf den Lorbeeren seiner Arbeit ein bisschen mal ausruhen, um dann gemeinsam zu schauen, so, und was packen wir als nächstes an? Also aktive Schulentwicklungsarbeit, Transformation und dann Konsolidierung und dann weiterschauen, was ist jetzt erforderlich.
Sabine, du hast in unserem Gespräch gesagt, dir ist es wichtig, die Menschen in der Schule zu stärken. Vom Erziehungswissenschaftler und Reformpädagogen Hartmut von Hentig gibt es ja die berühmte Empfehlung, die Menschen stärken, die Sachen klären. Kannst du als Schulentwicklungsberaterin dazu beitragen?
Ja, ich denke, das kann ich. Dieses Menschenstärken steht ja auch in meinem LinkedIn-Profil ganz oben auf. Denn mit den positiven Veränderungen, die in einer Schule angeschoben werden, gelingt es natürlich, dass sich die Kolleginnen einer Schule, die zum Beispiel eine Projektverantwortung übernehmen, sich auch als wichtigen Teil der schulischen Gemeinschaft erleben. Oder auch die Schüler- und Elternvertreter, die eingebunden werden. Die bringen ihre Kompetenz ein und erfahren ja in der Regel dafür auch eine hohe Anerkennung. Ich habe nicht selten erlebt, dass auch Kolleginnen und Kollegen in solchen Prozessen dann weiterführende Fortbildung besuchen und sich dann nochmal wieder ganz neu einbringen können. Die neue Aufgabe wird dann gut gemeistert. Und die Menschen fühlen sich in ihren Interessen ernst genommen, wenn sie in Gremien auch an Veränderungsprozessen teilhaben können. Und ich denke, dass natürlich auch fachliche Inputs, die gegeben werden, das Methodenrepertoire einzelner Lehrkräfte erweitern oder insgesamt die pädagogische Achtsamkeit fördern. Idealtypischerweise stärken wir natürlich immer indirekt auch die Schülerinnen und Schüler, die dann unter verbesserten Arbeits- und Lernbedingungen an einer Schule sich entfalten können, die vielleicht ein attraktiveres Förderangebot bekommen oder die im Unterricht zielgerichteter nach ihren eigenen Möglichkeiten mitarbeiten können. Denn um die Schülerinnen und Schüler soll es uns ja gehen. Also alle Probleme können wir mit Schulentwicklungsberatung nicht lösen. Das möchte ich auch nochmal betonen. Also Probleme struktureller Art, die eine Einzelschule nicht zu verantworten hat, die können ja auch durch gute Beratung nicht gelöst werden. Also wenn es insgesamt einfach zu wenig Lehrpersonal gibt, wenn wir zu wenig Vertretungsreserven haben, sehr schlechte bauliche Zustände, da müssen wirklich andere dran arbeiten. In der Regel sind das ja politische Entscheidungen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass eine Schulentwicklungsberatung zum Beispiel bei den Schulträgern, die ja Sachverantwortung haben, auch Dinge anschieben kann, dass man auf Missstände hinweisen kann und dass dann zum Beispiel bei Gesprächen mit dem Schulträger oder dem Schulrat auch Dinge angeschoben werden, die eine Einzelschule für sich allein eben nicht ändern kann.
Das heißt, deine Stimme ist wertvoll, deine Expertise wird im Idealfall auch gehört, beispielsweise von politischen Entscheidungsträgern. Das ist hochinteressant. Und wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung unterwegs. Und in dieser Podcast-Reihe, die ich im Frühling 2022 nach meinem dritten Fachbuch zum Thema didaktische Reduktion gestartet habe, haben wir inzwischen über 100 Episoden veröffentlicht. Und mir war es ganz einfach wichtig, so einen Austauschort zu schaffen, bei dem Bildungsköpfe ihre Sicht auf Bildungsarbeit, aber eben auch ihre Erfahrung mit Reduktionen schildern können. Meine Frage an dich, Sabine, setzt du in deiner Arbeit auf Fokus? Setzt du in deiner Arbeit auf das Prinzip weniger ist mehr?
Ich setze vor allen Dingen darauf, dass Schulen für die eigene Motivation immer auch gerne schnell ins Handeln und Umsetzen der besprochenen Maßnahmen kommen. Gerade wenn es um Transformationsprozesse geht, dann kann man sich ja auch stundenlang in Theorie verstricken und womöglich sehr lange darüber dozieren. Da würden Kollegen in der Schule sehr schnell abschalten. Gut ist es, wenn man mit Maßnahmen arbeitet, die relativ zügig zu konkreten Projekten führen, die dazu führen, dass Kollegen sehen, was sie anschieben können. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die zum Raumkonzept von Schulen Fortbildungen anbietet. Und da wird dann einfach beispielhaft schon mal ein Klassenraum umgestaltet. Ganz praktisch. Am Schulentwicklungstag kommt man zusammen, sagt, komm, lass uns mal die Tische rücken und los, wir machen einfach. Und dann können Kolleginnen und Kollegen ganz direkt erleben, wie sich der Lernraum für die Kinder verändern lässt. Dass das gar nicht erst konzeptionell nur entwickelt werden muss, sondern dass man ganz konkret relativ schnell etwas ändern kann. Also nicht zu lange in der Theorie hängen bleiben, würde ich sagen, sondern schnell ins Machen kommen. Und das ist etwas, was Schulen sehr motiviert.
Sehr schön. Du bringst hier diese Möglichkeit, schon mal einen Prototypen in den Mittelpunkt zu stellen, auszuprobieren, Erfahrungslernen zu ermöglichen und dann wieder einen Schritt weiter zu gehen im Kollegium. Sabine, lass mich an dieser Stelle einen Moment zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute aus unserem Gespräch mitnehmen können? Ich habe mir notiert, erstens, eine professionelle Schulentwicklungsberatung ist ein fortlaufender, maßgeschneiderter Prozess, der auf die individuellen Herausforderungen und Bedürfnisse einer Schule abgestimmt ist. Ich habe dich so verstanden, es geht darum, durch externes, unabhängiges Feedback und Fachwissen spezifische Bereiche der Schulentwicklung zu beleuchten und so die Schule in ihrem Entwicklungsweg zu unterstützen. Zweitens habe ich mir notiert, der Einbezug von wirklich allen Beteiligten oder Stakeholdern ist wichtig. Lehrkräfte, Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Eltern und externe, weitere Interessenvertreter müssen aktiv in diesen Schulentwicklungsprozess einbezogen werden. Du hast auch gesagt, es geht darum, eine offene, kritisch-konstruktive Gesprächskultur zu etablieren. Und du hast erwähnt, dass es wichtig ist, die Veränderungen gemeinsam zu erarbeiten, umzusetzen. Du hast gesagt, später auch Zeit lassen, sie zu konsolidieren. Und insgesamt habe ich den Eindruck, du hast einen inklusiven und systemischen Blick auf die Schule gerichtet, damit es wirklich möglich ist, die Probleme effektiv anzugehen. Drittens habe ich mir notiert, dir ist die Stärkung der schulischen Gemeinschaft und der individuellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ein zentrales Anliegen in deinen Schulentwicklungsprozessen. Es geht eben nicht nur darum, nur strukturelle oder organisatorische Verbesserungen zu erzielen, sondern auch das Engagement und die Fähigkeiten aller Beteiligten zu fördern. Für mich geht dies auch weit über einen Ausbau des Methodenrepertoires der Lehrkräfte hinaus, und du hast die Anerkennung ihrer Expertise und die Einbeziehung der Erfahrungen und des Blickwinkels der Eltern und Schüler in Entwicklungsprozessen erwähnt, was alles letztendlich zu einer verbesserten Lernumgebung und zu lernförderlichen Bedingungen in der Schule führt. Sabine, habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
Ja, ich bin wirklich beeindruckt. Du hast die wesentlichen Aussagen super zusammengefasst, Ivo. Dankeschön dafür. Ich ergänze nochmal mit einem kleinen Gedanken, weil ja das Menschenstärken für mich so ein Kernpunkt ist. Das bedeutet, im Prozess immer auch die Augen aufzubehalten, ob es vielleicht besondere Bedarfe einzelner Gruppen in der Schule gibt, die aber nicht von allen bearbeitet werden müssen. Also wenn es zum Beispiel in Einzelgruppen Konflikte zu moderieren gibt oder Kolleginnen vielleicht ein Problem in einer Klasse haben und sagen, eigentlich sind wir mit unseren Belastungen hier nochmal was Besonderes, weil das ist wirklich eine schwierige Klasse. Also wenn sowas auftritt, dann kann natürlich in einem Schulentwicklungsprozess auch beschlossen werden, dass man sagt, so, ich arbeite mit einer kleineren Gruppe aus dem Kollegium nochmal weiter oder ich arbeite mit dem Schulleitungsteam nochmal weiter. Das kann man auch offen kommunizieren, aber man muss dann nicht immer das ganze Kollegium mit allen Prozessen belasten. Denn das darf man ja nicht vergessen, so ein Schulentwicklungsprozess, in dem man sich intensiv in Kommunikation begibt, das ist auch anstrengend für Kollegen. Und mit kleineren Gruppen dann vielleicht gezielt weiterzuarbeiten, kann auch sehr hilfreich sein und gerade dort dann auch die Menschen stärken, die sich besonders belastet fühlen.
Das entspricht mir sehr, wie du hier nochmal Wert darauf legst, achtsam mit der Zeit, mit der Energie der Beteiligten umzugehen und eben auch wagen, einen fokussierten Blick darauf zu richten, wo braucht es jetzt Unterstützung und in welcher Form. Sabine, ich bin sehr dankbar für das Gespräch, das du uns hier heute geschenkt hast. Am Schluss frage ich immer meine Gäste bei Education Minds, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir vernetzen?
Ich bin ja im Moment auf LinkedIn insbesondere aktiv. Also da würde ich mich über Vernetzung wirklich sehr freuen. Ich spreche auch selber Menschen aktiv an. Aber ich freue mich sehr, wenn man mich auch anspricht. Und auch für Termine kann man mich dort ansprechen. Außerdem bin ich über meine E-Mail sabinedavidglissmann@yahoo.de ansprechbar. Das wirst du sicherlich ja auch nochmal aufschreiben, damit das richtig kommuniziert wird. Und ich bin auch auf Facebook. Ich weiß, Facebook wird von manchen LinkedIn-Nutzern nicht gerne gesehen. Dort bin ich auch mehr als Privatperson. Aber wenn jemand sagt, ich möchte mich mit dir dort gerne verbinden und mich austauschen, bin ich über meinen vollen Namen, Sabine David-Glissmann, dort auch erreichbar. Und auch über mein inzwischen neues politisches Engagement poste ich da hin und wieder etwas. Eine Homepage ist allerdings noch in Arbeit, die ist noch nicht fertig.
Sabine, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche dir bei deiner Beratungsarbeit weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, lieber Ivo. Ich habe mich sehr über dieses Gespräch gefreut und hoffe, wir treffen uns weiterhin öfter bei LinkedIn.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.